ARD.
MDR Thüringen. Die Kulturnacht.
Mit Ulrich Böhme. Guten Abend. Welchen Medien lässt sich noch vertrauen? Dieser Frage nachgegangen ist am 16. April der politische Salon im Haus Dacher-Röden in Erfurt. Veranstalter war der Herbstlese e.V. in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Forum des Bistums Erfurt, dem Mitmedien e.V. und MDR Thüringen. Sie hören einen gekürzten Mitschnitt der Veranstaltung.
Gerlinde Sommer, Chefredakteurin der TLZ hier in Thüringen. Die Zeitung gehört zur Funke Mediengruppe und hat Ausgaben in Weimar, Erfurt, Jena, Eisenach, Gotha, Gera, im Eichsfeld und im Unstrut-Hainich-Kreis. Gerlinde Sommer sagt, auch eine digitale Zeitung ist eine Zeitung. Der Satz ist gerade jetzt in diesen Minuten besonders aktuell, denn ihre digitalen Kunden bekommen meist um 19.45 Uhr auf ihrem Tablet-Computer oder auf dem Handy die Mitteilung, dass die neue Ausgabe da ist, die Zeitung von morgen. Warum denn so früh, Frau Sommer?
Na, weil die Ausgabe dann um diese Zeit auch fertig ist tatsächlich. Also zu dieser Zeit haben wir sie bereits in die Druckhäuser geschickt und sie ist wirklich da. Und ich glaube, das ist so eine Zeit, wo man auch Menschen, wenn sie jetzt nicht gerade wie Sie hier heute bei einer Veranstaltung sind, zu Hause erreichen kann. Wahrscheinlich hat man schon Abend gegessen und könnte jetzt was lesen, ja? Und das ist ja vielen auch wichtig, dass sie da zumindest die wichtigsten Infos des Tages lesen und manches sich vielleicht auch noch beiseite legen und sagen, das lese ich dann mal später.
Melanie Haag ist Leiterin des Thüringer ZDF-Landesstudios hier in Erfurt. Gemeinsam mit ihren Redakteurinnen und sonstigen Mitarbeitern liefert sie Beiträge zu für die Sendung des ZDF, das ja ausschließlich bundesweit sendet und also keine Regional- oder Landesprogramme hat. Melanie Haag betont, die wichtigen Themen sind nicht immer die schönsten. Frau Haag, welche wichtigen Themen hat Ihr Studio heute oder in den letzten Tagen zugeliefert?
Heute ging es um den Thüringen-Monitor und in den letzten Tagen haben wir was über Bach gemacht für die späte Sendung Das Heute-Journal Update. Aber in der letzten Woche hat uns vor allen Dingen sehr tief und intensiv das TV-Duell zwischen Björn Höcke und Mario Vogt beschäftigt und das haben wir auf verschiedenen Kanälen abgebildet. Das waren unsere letzten Tage. Soll ich was zu den Themen sagen?
Ja, gern.
Da mache ich vielleicht schon gleich ein Fass auf, aber die wichtigen Themen sind oft die Themen, die politische Themen sind, die unangenehm sind, die wir anpacken müssen. Gerne sind es auch die schönen, dafür setzen wir uns ein, gerade in Thüringen, um die Sicht auch mal zu weiten. Die Abwägung ist schwierig, aber deswegen finde ich, und ich weiß das auch in der Auseinandersetzung, berichtet man darüber oder darüber gerade nicht. Das ist total schwierig und das ist für uns eigentlich auch die schwierigste Aufgabe und ich sage genau deshalb, sind das die wichtigsten Themen und nicht immer die schönsten, weil die sind ganz oft auch leicht zu beantworten.
Professor Hector Haag-Hötter, er ist geschäftsführender Vorsitzender der Initiative Nachrichtenaufklärung e.V. und Professor für Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er kommt aus Köln. Er meint, Vertrauen ist gut, Misstrauen ist besser. Herr Haag-Hötter, welches Thema vermissen Sie denn derzeit in den Medien?
Ja, die Initiative Nachrichtenaufklärung. Guten Abend erstmal. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier in Erfurt zu sein. Die Initiative Nachrichtenaufklärung hat vor allem eine wichtige Aktivität. Einmal im Jahr veröffentlichen wir nämlich eine Top-10-Liste der vergessenen Nachrichten. Um auf diese Top-10-Liste zu kommen, recherchieren Studierende an ganz vielen Hochschulen und Universitäten in Deutschland das ganze Jahr über, unter anderem auch auf Basis von Einreichungen aus der Bevölkerung. Also wir rufen immer dazu auf, wenn Sie das Gefühl haben, irgendein Thema, das wichtig, das gesellschaftlich relevant ist, kommt in den deutschen Medien zu wenig oder gar nicht vor, dann schreiben Sie uns das, wir prüfen das. Unsere Studierenden recherchieren den Sachverhalt, machen eine Medienanalyse, gucken also, ob man wirklich sagen kann, dass dieses Thema in deutschen Medien unterrepräsentiert ist oder gar ignoriert wird. Und dann trifft sich einmal im Jahr, das war jetzt Ende Februar wieder soweit, eine Jury aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Leuten aus dem praktischen, aktiven Journalismus, diskutieren einen Tag lang und am Ende stimmen wir ganz demokratisch ab und dann kommt eben diese Top 10 der vergessenen Nachrichten dabei raus. Ich kann jetzt einfach mal ein, zwei Themen, die auf dieser Liste stehen, nennen und wenn Sie Lust haben, können wir darüber diskutieren, ob Sie auch finden, dass das relevante Themen sind, die in den Medien mehr berichtet werden sollten. Ein Thema ist zum Beispiel Google Maps oder überhaupt so Kartendienste im Internet. Die benutzen Sie wahrscheinlich auch. Vielleicht navigieren Sie damit Ihr Auto oder wenn Sie mal in einer anderen Stadt sind, nutzen Sie so eine Karten-App, um sich zu orientieren oder Wege zu finden. Was Sie vermutlich nicht wissen, ist, dass je nach Betrachter und nach Ort, wo Sie diese Apps benutzen, Ihnen andere Grenzverläufe gezeigt werden. In Indien zum Beispiel werden die Grenzen der Region Kaschmir anders angezeigt, als wenn Sie dasselbe Programm in Pakistan benutzen. Wenn Sie in China sind, da ist die Benutzung von Google Apps ohnehin deutlich erschwert, aber wenn Sie in China Google nutzen würden, würden Ihnen die Grenzen von Tibet völlig anders gezeigt, als wenn Sie die gleiche App in Nepal benutzen. Ähnliches gilt für den Grenzverlauf von Russland, der nun bekanntermaßen gerade in diesen Tagen sehr strittig ist, jedenfalls nach Meinung von Herrn Putin. Ja. Und wenn Sie in Russland die russischen Grenzen auf Google recherchieren, wird Ihnen ein anderer Grenzverlauf gezeigt, als wenn Sie hier bei uns dieselben Grenzen recherchieren. Wir finden, das ist gesellschaftlich relevant, wir finden, das ist politisch wichtig, dennoch berichten deutsche Medien darüber nicht und viele, viele andere Themen, die auf unserer Liste stehen, die Sie sich auch selber durchlesen können. Wir haben alle Rechercheberichte auf unserer Website hinterlegt. Sie können das also einfach überprüfen und sich selber eine Meinung bilden auf www.nachrichtenaufklärung.de.
Vertrauen ist gut, Misstrauen ist besser. Worauf oder auf wen beziehen Sie diese Aussage?
Also das mit dem Vertrauen ist ja so ein Ding. Es setzt voraus, dass Vertrauen ein positiver Wert ist. Dass es also gut sei, wenn wir in Medien vertrauen und schlecht sei, wenn wir Medien misstrauen. Ich und auch wir in unserem kleinen engagierten Verein sind da ganz anderer Meinung. Wir sind der Meinung, in einer Demokratie ist es äußerst wichtig, den Medien zu misstrauen. Denn guter Journalismus, der den berufsethischen Normen folgt, der macht seine Quellen transparent. Jede Behauptung, die ein Journalist oder eine Journalistin behauptet, können Sie ja überprüfen. Sie können ja gucken, behauptet der Quatsch oder stimmt das? Ja, ist eine Quelle hinterlegt? Gibt es ein schriftliches Dokument? Gibt es einen Zeugen? Gibt es einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin, wo wir uns alle selbst versichern könnten, ob eine Information stimmt oder nicht. In der Demokratie gehen wir vom kritischen, mündigen Bürger aus. Was ist ein kritischer Bürger? Ein kritischer Bürger ist einer, nach Immanuel Kant, wir sind ja im Kant-Jahr, ja, der sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit hat, der also in der Lage ist, selber zu überprüfen, ob Informationen für ihn valide, wertvoll, wahrheitsgetreu sind oder nicht. Ein allerletzter Punkt, es gibt auch eine weltweite Vertrauensstudie, das sogenannte Edelman Trust Barometer, das erhebt in einem Vergleich von 28 Nationen quer über den Globus, wie es um das Vertrauen in Medien steht. Was glauben Sie, in welchem Land der Erde das Vertrauen ins Mediensystem am größten ist? China ist Platz 1. Alle G7-Staaten, alle westlichen Industrienationen sind in diesem Edelman Trust Barometer unterdurchschnittlich. Dort sagen die Menschen in repräsentativen Umfragen, ja, wir vertrauen unseren Medien eher nicht so. Und das ist ein Indikator für Demokratie und nicht ein Indikator für totalitäre Systeme. In totalitären Systemen vertrauen Menschen den Medien, weil sie es müssen, weil es ihnen diktiert wird. In Demokratien sind wir kritische, mündige Bürgerinnen und Bürger und können uns selber eine Meinung bilden. Und das ist auch gut so.
Das Thema Vertrauen, Misstrauen, haben Sie total recht. Ich glaube aber, mit Misstrauen ranzugehen, ist schwierig. Ich würde mich fragen dann, wie man vom Misstrauen zum Vertrauen kommt. Ich glaube, Medien, Journalismus braucht keinen Vorschuss. Also ich komme morgens nicht ins Büro und sage, oh super, mir haben gestern 10 Zuschauer geschrieben, sensationell, Frau Haag, ich gehe ins Büro und sage, super, wir machen die nächste Story. Ich glaube, das haben wir alle in unserem Job gelernt und das zeigt uns auch die Erfahrung, das ist nicht unser Job. Insofern würde ich dem da ja so ein bisschen differenzierter gegenüberstehen.
Frau Sommer.
Ja, ich würde das mit dem Vertrauen gerne noch ein bisschen weiten. Ich glaube, wir leben sowieso in einer Zeit von Vertrauenskrisen. Also es gab immer schon solche Umfragen mit, welcher Berufsstand steht wo. Und da standen Journalisten immer ganz unten. Also ganz, ganz weit hinten. Und ganz oben stand der Feuerwehrmann, der Polizist, auch der Arzt. Und die Feuerwehrleute und die Polizisten sind in den letzten Jahren, also wenn wir darüber reden, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten angegangen werden, dann muss man sagen, aber wie Feuerwehrleute und Rettungssanitäter und Polizisten in der Zwischenzeit angegangen werden, dann haben wir da ein grundsätzliches Vertrauensproblem. Und ich glaube, Journalistinnen und Journalistinnen, die sind immer schon in diesem Beruf gewesen und wussten, dass wir nicht deswegen an dieser Stelle sind, weil wir eben von allen geliebt werden wollen oder immer nur eine Rückmeldung bekommen, ach, das haben Sie aber nett geschrieben. Nee, das ist ja, also ja, da schüttelt es einem ja dann sonst eher so, wenn man denkt, ah, was hat man übersehen? Also, dass es einfach nur nett gewesen sein sollte.
Sie setzen ja auf die digitale Zeitung und sagen aber explizit, das ist auch eine Zeitung. Was meinen Sie damit?
Die Arbeit, die die Redaktion leistet, die steckt ja in dieser Papierzeitung genauso drin wie im E-Paper, wie in den Plus-Artikeln. Und da würde ich ansetzen, da dürfen wir nicht weniger werden und zurückgehen oder bestimmte Maßstäbe unter den Tisch fallen lassen. Dann wären wir wirklich, würden wir an Glaubwürdigkeit verlieren und dann vielleicht eben auch einen Vertrauensverlust erleiden. Da müssen wir aufpassen.
Sie sagen ja auch, Frau Haag, wer Deutschland verstehen will, muss überall vor Ort sein. Was meinen Sie damit und wie können Sie diesem Anspruch gerecht werden?
Das ist ein schlauer Satz, oder? Also wir sind ein bundesweiter Sender. Natürlich kann ich nicht überall sein, aber wir sind als kleines Landesstudio, das ist vielen gar nicht klar, also das ZDF hat ja den Hauptsitz in Mainz und wir haben in Berlin ein Hauptstadtstudio mit diversen Sendungen, die dort produziert werden, und sonst in jeder Landeshauptstadt ein Landesstudio. Wir sind 4 Redakteure, mich eingeschlossen. Wir sind im Verhältnis ein kleines Landesstudio, hängt an der Einwohnerzahl. Von der Themendimension gehören wir eher zu den größeren. Das ist schon eine enorme Herausforderung für uns. Und was ich sage und wofür ich gerade in einem bundesdeutschen Sender, der in Mainz sitzt und ganz anders geprägt ist, sage ich als Ostdeutsche immer, wir sind Thüringen, wir erzählen euch über Thüringen, hört uns zu, schaut nicht drauf. Also das ist mitunter auch ein Kampf, den ich mit Redaktionen führe. Und ich kann auch nur aus Thüringen berichten, wenn ich selbst hier lebe und hier unterwegs bin. Also man lernt und erfährt nur vor Ort. Und das ist für mich eine der wichtigsten Quellen. Und ich sage auch immer, wenn wir diskutieren, wir haben auch im Nachgang, wo wir bei diesem TV-Duell wieder sind, auch mit den Mainzer Redaktionen diskutiert. Wir haben jeden Tag um 12 gibt es mit der Chefredakteurin und der gesamten Chefredaktion eine Schaltkonferenz. Dann wird unser Programm ausgewertet. Wie waren wir am Vortag? Was war gut? Was war nicht gut? Was haben wir verpasst? Etc. Und dann geht es natürlich auch um Thüringen. Und dann weiß ich auch, wie das hier eingeordnet ist, beziehungsweise ich versuche das journalistisch aus unserer Erfahrung einzuordnen und bin total dankbar, das hier aus unserer Sicht zeigen zu können, dass wir hier genauso als Eltern, als Mieter, als Arbeitnehmer leben, wie alle anderen in Thüringen auch. Und ich glaube, diese Lebenserfahrung alleine und die Erfahrung, wo auch immer man ist, und das erstaunt mich immer wieder, wir machen nicht immer gute Erfahrungen, wenn wir irgendwo auftauchen, das ist auch die Realität. Aber gleichzeitig sagen die Menschen irgendwie toll, wir erzählen euch meine Geschichte und ich öffne ihnen meine Tür. Und dann denke ich, okay, das ist auch eine besondere und eine glückliche Erfahrung, die man als Journalistin machen kann. Dafür bin ich total dankbar, dafür bin ich angetreten und dann weiß ich, okay, deshalb ist das so. Jetzt verstehe ich das besser. So ticken die Menschen und die Menschen, die ich vielleicht hier in Erfurt oder auch in den Blasen, in denen ich mich bewege oder wir unter Journalisten uns bewegen, eben nicht erfahren. Und das meine ich damit.
Wie oft kommen Sie denn überhaupt mit Ihren Themen zum Zuge im ZDF? Es gibt ja immerhin 16 Landesstudios und Thüringen ist, wie gesagt, nicht gerade das größte Land.
Also für unser kleines Landesstudio ist es wahnsinnig viel. Ich bin jetzt seit 4,5 Jahren Studioleiterin. Ich kam am Tag nach der Kemmerich-Wahl Und ich stand dann irgendwie im Thüringer Landtag und habe gleichzeitig alle kennengelernt. Das war sehr gut und habe aber ziemlich schnell begriffen, und die Frage stelle ich mir auch oft als Journalistin abends, wofür machst du das und was ist eigentlich der Gewinn? Wofür treten wir an? Manchmal fragen wir uns das, weil wir oft die Themen haben, die sie alle sicherlich auch kennen. Und ich denke oft, okay, wie denkst du positiv nach vorn? Wie gehst du mit den Themen um? Wir werten das auch alle immer in der Redaktion auseinander. Und ich denke dann, ja, so schwierig wie es ist, aber dafür bin ich angetreten. Im Grunde ist das, was wir hier journalistisch, und das ist vor allen Dingen politisch für uns, wir stehen genauso im Feuer. Das erleben wir auch regelmäßig in der Berichterstattung. Aber als Journalistin muss ich immer wieder sagen, es gibt keine größere Herausforderung, als hier Journalistin zu sein und gleichzeitig die Abwägung zu finden, weil das, was hier passiert, ist woanders irgendwie eben noch nicht passiert. Das, was politisch sozusagen die Blaupause war, da gucken andere und sagen, ach, was, ihr in Thüringen und schon wieder und warum und wie geht denn das weiter und was kommt denn da? Das ist eine große journalistische Herausforderung und auch Verantwortung, und gleichzeitig bin ich total dankbar dafür, sozusagen diesen Ritt hier mitzumachen, und der Ritt geht jetzt noch eine Runde weiter.
Es gibt ja nicht nur das lineare Programm beim ZDF, es gibt mehrere Kanäle und es gibt auch Social Media, vor allem YouTube. Wie kann das Landesstudio diese Möglichkeiten nutzen, um vielleicht nochmal was Größeres, was anderes unterzubringen?
Sie muss sie nutzen. Also ich sag mal, vor 10 Jahren haben wir rein TV, haben wir linear gearbeitet, und wir wussten, vom Morgenmagazin bis zum Heute-Journal sind das unsere Formate, und heute hat sich das total verändert, weil sich natürlich die Zuschauer oder User verändert haben. Die haben andere Interessen, viel breitere Interessen. Die Gesellschaft hat sich verändert. Wir müssen gucken, wie wir jüngere Menschen gewinnen. Die gewinne ich nicht mehr mit einem klugen politischen Beitrag im Heute-Journal. Da weiß ich, dass ich so viel auch oft nicht voraussetzen kann, dass ich anders erklären und einordnen muss, und dann gibt es andere Formate wie YouTube. Dann mache ich ein Heute-Journal und danach nochmal 12 Minuten für YouTube. Die fangen mit der Golden Minute an. Da muss ich anders reingehen, ich muss die Zuschauer anders ansprechen und erreichen. Es ist für uns eine Herausforderung, und ich schreibe einen Artikel, ich schreibe eine Analyse. Mittlerweile sind wir da total breit unterwegs, und das decken wir im Grunde parallel mit ab, und das wird, also Distribution auf anderen Kanälen stattfinden. Wir lernen auch dazu, anders zu arbeiten, anders anzusprechen, und Insta und so, da wird mir dann von den jungen Kollegen in Mainz erklärt, pass mal auf, Melanie, das machen wir jetzt so, und so kannst du das nicht erzählen. Und das ist ja die Herausforderung, dass die Gesellschaft sich verändert hat und das Nutzungsverhalten und das Interesse ein anderes und ein vielfältigeres geworden ist.
Herr Hakötter, Sie haben ja an Ihrer Hochschule mit Studentinnen und Studenten zu tun. Woher beziehen diese jungen Leute ihre Informationen? Welche Medien nutzen die?
Das wüsste ich auch gern. Nein, das ist ja alles gut untersucht, und wir wissen ja, was Mediennutzung von jungen Leuten ist, und meine Studis bestätigen das zum Teil. Ich muss sagen, ich arbeite vor allem in einem Politikstudiengang, habe also mit jungen Leuten zu tun, die noch, ich sag mal, ein vermutlich überdurchschnittliches Interesse an gesellschaftspolitischen Themen haben. Aber auch die beziehen ihre Informationen natürlich erstens praktisch ausschließlich digital und zweitens auch praktisch ausschließlich aus Social-Media-Kanälen, deren Herkunft irgendwo an der amerikanischen Westküste liegt und von Thüringen oder vom Rheinland doch relativ weit entfernt sind. Zeitung liest von denen niemand, auch nicht die Online-Ausgaben oder wenige, also wirklich ganz Engagierte vielleicht noch. Das hängt auch damit zusammen, dass die nicht mehr so sozialisiert sind. Wenn die Eltern schon keine gedruckte Zeitung mehr auf dem Frühstückstisch liegen haben, dann lernen es die Kids auch nicht. Ja? Dann ist es für die nicht mehr Teil des Alltags und Teil der Normalität. Das Gleiche gilt für die Tagesschau um 20 Uhr oder die Heute-Nachrichten um 19 Uhr. Ja? Wenn die Familie dann nicht mehr zusammenkommt, um zusammen die Nachrichten zu gucken, ja, dann machen es natürlich die Studis mit Anfang 20, wenn sie zu Hause ausziehen, auch nicht. Und da rührt schon ein Informationsdefizit her, nicht nur bei den jungen Leuten, aber die habe ich halt jeden Tag vor der Flinte sozusagen und merke, zum Teil muss man bei Erklärungen schon weit ausholen, ja, weil bestimmte Dinge, auch politische Zusammenhänge zum Beispiel, nicht mehr völlig selbstverständlich sind.
Ihre Initiative benennt ja jedes Jahr diese Top Ten, die Sie schon erwähnt haben, der vernachlässigten oder auch vergessenen Nachrichten. In diesem Jahr ist eines dieser Themen Tech-Monopole und der Internetfriedhof Gefahren für die Demokratie. Was ist damit gemeint?
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie speziell dieses Thema ansprechen. Das liegt mir auch persönlich sehr am Herzen. Ein Kollege von mir von der Uni Köln, ein Medienwissenschaftler, hatte durch einen historischen Zufall die Möglichkeit, auf ein sehr, sehr großes sogenanntes Online-Panel der Gesellschaft für Konsumforschung, der GfK, zuzugreifen. GfK, das sind die, die zum Beispiel auch die Fernseheinschaltquoten erheben, aber die machen halt sehr, sehr viel andere Umfragetätigkeit auch noch. Unter anderem gucken die 15.000 bundesdeutschen Bürgerinnen und Bürgern ständig über die Schulter, wo die im Internet herumsurfen. Und diese Daten konnte dieser Kölner Kollege in einer sogenannten Sekundärauswertung haben und sich auch mal angucken. Das war, ist das erste Mal, dass jemand wirklich sehen konnte, wo konkret die Menschen in Deutschland im Internet surfen. Was er allerdings herausbekommen hat, ist absolut niederschmetternd, denn das deutschsprachige Internet ist, so formuliert er es, ein Friedhof. Über 90% aller Internetaufrufe in Deutschland gehen an 6 amerikanische Firmen und Adressen, nämlich diese bekannten GAFAM-Monopolisten, also Google, Apple, Amazon, Facebook, Meta, YouTube und was damit zusammenhängt. Er hat das dann durch verschiedene Branchen hindurch mal geguckt. Er hat geguckt zum Beispiel die großen Markenhersteller in Deutschland, wie werden denn deren Internetseiten besucht? Oder die großen Journalismusanbieter in Deutschland. ARD und ZDF veröffentlichen übrigens von sich aus gar keine Zahlen. Die Zeitungen veröffentlichen Zahlen, was Online-Nutzung angeht. Martin André konnte das alles mal vergleichen. Ich sage Ihnen nur mal ein, zwei Zahlen, die er herausgefunden hat. Die am meisten abgerufene deutschsprachige journalistische Internetseite, also sagen wir, was Qualitätsjournalismus angeht, ist spiegel.de. Da kommt man auf eine Nutzungsdauer, er hat sich also immer angesehen, wie lange bleiben Menschen auf so einer Seite, um Artikel zu lesen und so weiter. Ich glaube 15 oder 19 Minuten, ich habe die Zahl jetzt nicht auswendig, wohlgemerkt im Monat. Das ist nicht mal eine Minute am Tag. Und das ist die am meisten frequentierte journalistische Website. Ja? Die Süddeutsche kommt auf 6 Minuten. Im Monat, ja, Tagesschau und so weiter, ähnlich. Das ist absolut kläglich. Die haben zwar hohe Klickzahlen, ja, wenn sie gucken, ja, wir haben 10 Millionen User. Ja, aber die bleiben nur 3 Sekunden und sind wieder weg. Der allergrößte Teil, also der mit riesigem Abstand größte Teil der Internetnutzung in Deutschland, das gilt aber weltweit, geht an ganz wenige Monopolisten. Und die sorgen dafür, dass das auch so bleibt, durch alle möglichen legalen und auch illegalen Eingriffe, durch Content-Manipulationen, dadurch, dass man nur die eigenen Angebote verlinkt und so weiter. Ab und zu gibt's dann mal in Brüssel ein Verfahren, dann muss Google wieder 1 Milliarde Strafe zahlen. Das machen die mal eben mit Links, denn wissen Sie, was für einen Gewinn Google macht? Google macht einen Gewinn von 15 Milliarden Dollar im Vierteljahr. Wenn die 1 Milliarde Strafe nach Brüssel zahlen sollen, dann lachen die sich tot und gehen irgendwo einen Hamburger essen. Wir haben dieses Thema auf unsere Top 10 der vergessenen Nachrichten gesetzt, weil darüber wird nicht berichtet. Es ist eines der seltenen Fälle, wo man sehr gut erklären kann, warum darüber nicht berichtet wird. Natürlich haben die deutschen Medienunternehmen überhaupt kein Interesse daran, dass dieses absolut vernichtende Ergebnis auch noch öffentlich wird. Denn die mickrigen paar Werbeeinnahmen, die online noch verdienen können, die wären ja auch weg, wenn sich herumspricht, das Zeug guckt keine Sau an, um es mal etwas salopp zu formulieren. Ja? Aber so ist es. Das deutsche Internet ist ein Friedhof. Niemand nutzt es. Die Leute nutzen Social-Media-Kanäle rauf und runter, gucken sich auf YouTube die Birne weg, aber sie gehen nicht auf zdf.de, sie gehen auch nicht auf tagesschau.de, nicht auf süddeutsche.de, welt.de und so weiter. Das sind alles lächerlich kleine Nutzungszahlen. Und das ist absolut demokratiegefährdend. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass das Pendant dazu, zum Beispiel der gedruckte Journalismus, den wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Ein Kollege von mir von der Katholischen Universität Eichstätt hat das ausgerechnet. Klaus Meyer hat sich mal angeguckt, wenn die Auflagenzahlen, wenn wir die einfach fortsetzen, eine Trendfortschreibung statistisch, ja, dann erscheint im Jahr 2034 die letzte gedruckte Zeitung in Deutschland. Und eine Demokratie ohne Journalismus ist keine Demokratie. Und deswegen ist da hoher Handlungsbedarf.
Aus dem Publikum kommt die Frage, was die vertretenen Medien nun eigentlich wirklich tun, um verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen.
Wo fange ich an? Es ist uns bewusst, dass wir das, was wir tun und machen, nicht einfach raushauen können. Es ist jetzt so ein bisschen so eine ganz große Frage. Wenn ich einen Beitrag mache, dann entsteht ja nicht, weil ich gerade Lust darauf habe, im ZDF einen Beitrag zu machen, sondern es gibt Planungsredaktionen, die dort sitzen, wir, die hier sitzen, alle, die gemeinsam recherchieren, Themen rausfiltern, die dann die Redaktion wägt ab, welches Thema kommt ins Programm, was steht zu hoch, worüber müssen wir berichten, was müssen wir ablichten, wie müssen wir es einordnen. Und dann fertigen wir den Beitrag, der in Mainz von der Redaktion von zwei CVDs, Chefs oder Chefinnen vom Dienst, abgenommen wird. Also kein Beitrag, der bei uns im Programm läuft, der wird vom Redakteur gemacht und auf Sendung. Das passiert nicht, das dürfen wir nicht machen. Es gibt immer den Double-Check sowieso bei allen Fakten oder Behauptungen oder Zahlen, die wir haben, dass wir immer das Zwei-Quellen-Prinzip haben. Darauf achten wir immer, dass wir uns auf zwei Quellen beziehen. Und ja, das ist im Grunde, sage ich mal so ganz grob beschrieben, die Arbeit, wie wir sozusagen berichten.
Wann wird denn eine Information zu einer Information, die veröffentlicht werden kann? Also was sind die, nennen wir es mal so, die Kriterien, also die News-Kriterien? Herr Hakötter?
Ja, auch da sprechen Sie jetzt einen wunden Punkt an. Es gibt da so ein Lehrbuchwissen, das auch in der Volontärsausbildung, in den Journalistikstudiengängen immer wieder heruntergebetet wird. Das ist die sogenannte Nachrichtenwerttheorie. Die haben kluge Leute irgendwann in 30er, 40er, 50er Jahren mal aufgestellt. Die sagt, wir haben ganz bestimmte Kategorien und wenn ganz viele von diesen Kategorien erfüllt sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis oder ein Sachverhalt in die Nachrichten oder in die Medien, in den Journalismus kommen. Und diese Kategorien sind dann zum Beispiel lokale Nähe. Also etwas, was bei mir zu Hause spielt, hat eine größere Wahrscheinlichkeit, in die Nachrichten zu kommen, als etwas, was in Pusemuckel spielt. Prominenz natürlich, können Sie bestimmt alle nachvollziehen. Wenn ein großer Name mit erwähnt wird, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass etwas in die Medien kommt. Und. Es gibt große Kataloge mit diesen sogenannten Nachrichtenfaktoren, die, wenn man sie dann addiert, den Nachrichtenwert ausmachen. So. Hintergrund dieser Forschung ist aber ein ganz anderer gewesen. Das haben nämlich nicht Kommunikationswissenschaftler ermittelt, sondern Friedensforscher in den 60er Jahren. Und die haben gesagt, ist doch komisch, wir leben in einer Zeit, wo es um Krieg und Frieden und um Leben und Tod geht. Wir haben Atomwaffen, mit denen können wir diesen Planeten zerstören. Trotzdem lesen wir relativ selten davon in den Nachrichten. Wie kann das denn sein? Und dann haben sie eben so einen großen Medienvergleich gemacht und haben dann diese Faktoren dabei herausgekriegt. Bei Atombomben geht es zu selten um Showstars und zu selten um große Namen. Und das spielt auch nicht zu Hause, sondern irgendwo im Ural. Und das macht die Sache eben schwierig. Quintessenz von diesen Forschern und Forscherinnen war, und dieser Satz wird leider nie mitzitiert, sie enden ihren Aufsatz, indem sie diese Theorie beschreiben mit dem Satz, versuche gegen alle diese Nachrichtenfaktoren anzuarbeiten. Versuche als Journalist oder Journalistin die medienethische Überlegungen sozusagen zum Prinzip ihrer journalistischen Arbeit macht. Versuche es nicht so zu machen wie alle anderen. Versuche nicht nur deswegen zu berichten, weil ein Promi vorkommt oder weil es im eigenen Vorgarten spielt. Guck doch mal über den Tellerrand. Überleg dir doch deine eigenen Relevanzkriterien und entscheide danach, ob es wichtig ist für Leserinnen und Leser oder für Userinnen und User. Und weil das aber viel zu selten geschieht, haben wir so einen Einheitsbrei, den wir haben. Wir haben zwar unfassbar viele verschiedene Medien, die berichten aber alle dasselbe. Wir haben ja keine große Pluralität. Wenn Sie irgendeinen x-beliebigen Begriff bei Google eingeben, dann kriegen Sie 700 Artikel zu dem Thema. Aber es ist 700 Mal derselbe Artikel. Ja, es sind nicht 700 verschiedene Perspektiven auf eine Geschichte. Es ist immer nur eine Perspektive. Und durch diese ganze Konzentration in der Presse, dadurch, dass man immer mehr dazu übergeht, Mantelteile, ganze große Pakete an Journalismus fertig einzukaufen von Funke Medien und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland und wie sie alle heißen, wird diese Vereinheitlichung noch größer. Und wünschenswert wäre natürlich eine viel größere Pluralität, damit eben auch mal diese anderen Geschichten, die wir dann einmal im Jahr in unsere Top Ten übernehmen, auch eine Chance in den Medien hätten.
Frau Sommer, wie geht die TLZ damit um?
Also ich finde, fürs, wenn es darum geht, was wir für die Vertrauenswürdigkeit tun, dann ist das eine ganz wichtig, also dass wir unsere ganzen Beschäftigten weiterbilden und dass wir vor allem auch eine wirklich richtig gute Volontärsausbildung und Volontärinnenausbildung machen. Und das machen wir auch. Und obwohl es ja immer heißt überall, es gibt einen Fachkräftemangel, ich muss sagen, wir haben in der jüngeren Zeit so wirklich tolle Bewerbungen gerade fürs Volontariat bekommen. Also ja, das hat mich selber richtig erstaunt, weil da gibt es ja immer mal so ein Auf und Ab und ich dachte, ach, es gibt vielleicht bloß noch ein Ab, weil man schon denkt, ach ja, Zeitung, was willst du da noch? Nein, das erscheint doch anders zu sein. Und was fürs Vertrauen wichtig ist, aber darüber hatten wir ganz anfänglich ja schon gesprochen, das ist ja tatsächlich, dass wir eben da sind, wo das passiert, was unser Berichtsgebiet ist. Also was ist in dieser Stadt los? Was ist in diesem Theater los? Wie kann das sein, dass da so lange was los ist und dann bleibt das so lang unter der Decke und sowas? Das ist unsere Aufgabe, ja. Und dass wir da nicht alles immer schon vorher gewusst haben und alles schon ganz lang vorher gesehen haben, bevor etwas langsam zu einem Thema wird, das ist auch ganz selbstverständlich, würde ich sagen, weil sich diese Themen ja, die entwickeln sich ja. Es wird etwas auch zu einem Thema. Das heißt, es kann nicht einer losgehen und sagen, ja, ich entdecke jetzt mal den nächsten Skandal. Also so läuft ja dieses Geschäft nicht. Also man darf sich Tageszeitungsjournalismus vor allem auch in der Lokalredaktion nicht so vorstellen wie in irgendeinem halbschlechten Krimi oder sowas, sondern das ist eine Arbeit, die eben wirklich sehr viel auf die Kenntnis in dieser Region baut, ja, und dass man und auch im Dranbleiben, ja, und in wie viele Stadtratssitzungen muss jemand gehen, bis sich irgendetwas wirklich mal so aufdröselt und wenn man sagt, ich gucke da mal dahinter, die Geschichte ist auch noch eine ganz andere, also und gerade in der heutigen Zeit, wo man so viel sozusagen auch manipulieren kann, umso wichtiger wird es unsere Aufgabe, dass wir sagen, wir müssen nochmal dahinter schauen, wir müssen es nochmal gegenchecken und es kann nicht nur auf die Geschwindigkeit ankommen. Andererseits natürlich wollen Sie das vielleicht manchmal lieber halbgar, aber sofort haben.
Jetzt gingen vier Arme auf einmal hoch. Frau Retti kommt mit dem Mikrofon zu Ihnen.
Ja, meine Frage geht vor allem an die Öffentlich-Rechtlichen. Sie bekommen 8,6 Milliarden Mark jährlich, die Sie laut... Bitte? Euro, Entschuldigung. Die Sie laut Staatsvertrag ausgeben müssen für eine ausgewogene Berichterstattung. Und die Frage ist, ist diese Berichterstattung ausgewogen? Das, was im Moment in den Öffentlich-Rechtlichen passiert, da geht ein tieferes zwischen der beherrschenden Meinung der Medien und der herrschenden Meinung in der Bevölkerung.
Sie können sich denken, dass das für mich jetzt keine neue Frage ist. Das ist eine Hypothek, mit der wir jeden Tag ins Büro kommen. Also das ist mir klar, dass, worüber wir reden. Nichtsdestotrotz gehe ich in erster Linie erstmal davon aus, dass ich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite und dafür inhaltliche Berichterstattung liefern muss. Das ist mein Auftrag und das ZDF hat den Auftrag, bundesweit flächendeckend und auf alle Bereiche bezogen zu berichten. Also ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich hätte gern dieses Thema im Programm, Es gibt verschiedenste Formate und Sendungen, die wir bedienen müssen, von Wirtschaft über Kultur, über die Kirchen, die Politik, LGBTQ etc. All das ist unser Auftrag, unser Pflichtauftrag. Das grundsätzlich. Ich kann nicht in Thüringen kommen und sagen, ich hätte jetzt gern dieses Thema im Programm. Obgleich ich mir das mitunter manchmal wünschen würde, auch weil ich auch eine Privatperson bin und auch als Journalistin Dinge anders sehe als meine Redaktion. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Das ist die Krux, in der wir auch immer stecken. Berichte ich darüber? Wie viel berichte ich darüber? Zeige ich die Gegenseite? Was zeige ich? Bin ich oft in der Diskussion mit den Redaktionen in Mainz, die sagen, aber bei euch in Thüringen, wo ich sage, nee, die Realität ist eine andere. Reden wir über die Prozent oder die Prozent? Was bilden wir ab? Die Frage müssen wir uns jeden Tag stellen und das müssen wir jeden Tag irgendwie im Programm lösen. Und ich hatte, kurzes Beispiel, eine Reportage über den Thüringer Wald gemacht. Film über Historie, Oberhof, was ist daraus geworden, wer investiert, ein holländisches Ehepaar hat einen Campingplatz und dies und das. Und ich hatte einen Teil da drin aus dem alten DDR-Hotel in Oberhof und so weiter. Schöne Reportage. Und dann kommen Zuschauer, die schreiben, ja, nee, ich war da mal gewesen, das war ganz anders, sie lügen. Und dann kommt die Mail, ja, was da war, das stimmt nicht, das ist ganz anders. Nehme ich total ernst und es ist auch meine Pflicht, jede Zuschauerpost zu beantworten. Wir haben einen Zuschauerservice. Das meiste, was unsere Berichterstattung betrifft, machen wir selbst. Und da habe ich gedacht, okay, dem Herrn schreibe ich jetzt keine Mail, ich rufe ihn an. Der hat seine Handynummer hinterlassen, hat gesagt, ich gucke Sie nicht mehr. Sie lügen Presse, das stimmt nicht. Das war ganz anders in Oberhof. Dachte ich, okay, ich rede mit ihm. Wir haben eine Dreiviertelstunde telefoniert. Am Anfang sagt er, mit Ihnen rede ich nicht. Und dann haben wir das auseinandergenommen und am Ende hat er gesagt, er ist Koch, er würde für mich kochen. Das heißt jetzt nicht, dass ich recht habe in der Debatte, sondern dass ich einfach oder wir beide gemerkt haben, wie sinnvoll es ist, hinter die Kulissen zu schauen, zu verstehen. Das war kein journalistischer Fehler, den ich gemacht habe über das Hotel und was da war in Oberhof, sondern es war seine Sicht. Vielleicht hätte man einen Halbsatz dazu sagen können, aber wir sind am Ende rausgegangen mit einem besseren Verständnis füreinander. Das habe ich jetzt mit einem Zuschauer gemacht. Das kann ich nicht jeden Tag mit 100 Zuschauern machen, obgleich ich das so oft machen würde, weil ich weiß, dass Menschen sich mitunter nicht verstanden fühlen und dass immer, wenn ich über was berichte, Menschen sagen, warum zeigt ihr nicht was anderes? Warum macht ihr nicht das? Würde ich mir wünschen, aber die Gesellschaft ist Vielfalt. Und ich kann nicht alle, ich sage nicht Einzelinteressen, aber geringere Interessen höher werten als die allgemeinen Interessen. Die Herausforderungen haben wir jeden Tag. Und ja, ich gebe Ihnen recht, es gibt Themen, Corona, haben lange die Medien sozusagen miterzählt. Es muss geschlossen werden, Abstand, es darf dies nicht und es darf jenes nicht. Und in der Schule meiner Kinder dachte ich, was ist das für eine Scheiße eigentlich? Warum muss das sein? Leiden die Kinder drunter? Da haben wir zu spät auch anders gedacht oder andere Experten gefragt. Jetzt kann ich sagen, wir sind jetzt alle schlauer, auch Bodo Ramelow und die Landesregierung ist jetzt schlauer im Nachhinein. Herr Spahn hat mal gesagt, wir werden uns viel zu verzeihen haben. Das ist so und das müssen wir uns auch hinterfragen. Im Nachhinein sind auch viele Dinge, wo ich sage, okay, hätten wir anders machen können. Also insofern, aber ich kann Ihnen auch sagen, ich komme auch als Journalistin an meine Grenzen. Wenn ich in Gera stehe und gerade stehen soll für eine Berichterstattung und angefeindet, bespuckt werde, unsere Kamera angefasst wird, da kann ich Ihnen sagen, das geht nicht. Es gibt Grenzen. Ich kann leider nur noch mit Sicherheit zu solchen Veranstaltungen gehen. Und ich finde es wichtig, darüber zu berichten. Seit Corona tun wir das. Ja, wir müssen auch andere zeigen, wir müssen den Unmut zeigen. Ich sage Ihnen, ich stand im Saale-Orla-Kreis, ich stand bei der Nordhausen-Wahl, ich war in Sonneberg. Und das ist manchmal schwierig. Wir leben und arbeiten hier. Wir sind nicht angereiste Journalisten, die einmal eine Woche verbrannte Erde in Sonneberg hinterlassen. Ich habe mich für die Kollegen geschämt. Wir haben danach dort die Scherben aufgekehrt. Ich will kein Selbstmitleid haben. Ich versuche Ihnen das nur zu erklären und haben versucht, die richtige Deutung zu finden. Wir haben nicht für jeden den Zungenschlag getroffen. Und ich kann es auch nicht für jeden richtig oder recht machen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich muss versuchen, aus den einzelnen Fragen, aus der Wut, es gibt auch Dinge, die gefallen mir nicht, die passen mir nicht. Ich möchte auch mehr über andere Dinge als über die AfD in Thüringen sprechen. Ja, dass ich würde gerne, das versuche ich ins Programm zu bringen, das andere Thüringen zu zeigen. Aber gleichzeitig gibt es für mich Grundsätze, für die ich als Journalistin eintrete, ohne pathetisch zu sein. Und das sind die Grundsätze der freiheitlichen Demokratie, für die stehe ich auch. Und es gibt Grenzen und Dinge, über die wir nicht mehr berichten. Ich gebe Ihnen recht, der öffentliche Rundfunk steht in der Reform. Dafür sind unter anderem auch die Staatskanzleien zuständig. Das ist Hoheit der Landespolitik und der Staatskanzleien. Ja, auch wir stecken in einem tiefen Reformprozess. Wir stecken in einer Vertrauenskrise. Dieser müssen wir jeden Tag gerecht werden. Und ich weiß, dass die Hypothek eine hohe ist und dass ich nicht jedem gerecht werden kann. Ja.
Ich würde nur gerne kurz auch noch was dazu sagen. Also erstens, wir sind alle fehlerbehaftet, aber wirklich alle, die wir hier im Raum sitzen. Ja? Und in dem Moment, wo wir uns das gegenseitig nicht mehr zugestehen, dass der andere eben nicht nur vielleicht, dass wir es erstmal zugestehen, der andere könnte auch recht haben, das ist sehr wichtig, aber indem wir nicht mehr zugestehen, dass jemand auch einen Fehler machen darf, dann leben wir in einer Welt, ich glaube, da möchte keiner von uns leben. Und ein Thema, finde ich, jetzt in der Zeitung, ist ja nie durch ein einmaliges Berichten darüber abgeschlossen. Ja? Also das zieht ja meistens nach sich, sag mal. Das ist vielleicht einfacher als jetzt beim Fernsehen, da hat man einen Bericht abgeschlossen und dann kommt ja nicht erstmal gleich wieder was dazu. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir sagen können, da machen wir jetzt aber, da ist nochmal ein ganz anderer Aspekt aufgetreten oder das haben wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu oberflächlich betrachtet. Also die Chance haben wir. Aber zum anderen, ich habe das auch gehört auf dem Deutschlandfunk von Luc Jochimsen jüngst und da habe ich nur gedacht, die kommt aus einer Zeit, wirklich eine großartige Journalistin, auch diesen Film, den sie damals über die Frauen im Osten gemacht hat, aber die kommt aus einer Zeit, wo man ganz genau wusste, der Sender ist tiefrot, der Sender ist schwarz-schwarzer, geht's nicht mehr. Und es gab den Anspruch in den 70er und 80er Jahren im Westen eben keineswegs, dass man behauptet hat, jeder einzelne Bericht müsste quasi sozusagen alles abbilden und auch möglichst alle Zuschauer mitnehmen, sondern da war eine gewisse Eskalationsstufe teilweise wirklich eingebaut, ob man das jetzt irgendwo in der ARD hier geguckt hat, also beim Rotfunk oder beim Schwarzfunk. Und deshalb wundert mich das, dass man dann sozusagen in hohen Jahren plötzlich sagt, jeder einzelne Bericht müsste quasi alles für alle enthalten und allen auch noch gerecht werden und allen auch nachher noch das Gefühl geben, das ist ja meine Meinung. Erstens schafft das kein Bericht und außerdem fände ich es langweilig.
So, gern die nächste Frage.
Ja, hallo, ich will es mal anders aufziehen. Ich will keine Anwürfe machen oder mit Beispielen argumentieren. Das funktioniert eh immer nicht so gut. Das wird der Wissenschaftler mir nämlich mal ein Recht geben. Ich habe auch Kommunikationswissenschaften studiert. Ich möchte einfach mal einen Wunsch äußern. Ich würde mir wünschen, egal welches Medium, gerade weil wir so eine Vertrauenskrise ja haben, ich würde mir einfach wünschen, dass Sie ein bisschen öfter darüber sprechen, wie sie berichten. Einfach auch mal sagen, wie kommt denn so ein Agenda-Setting zustande?
Herr Hakötter, Sie waren direkt angesprochen.
Ich muss mich mal kurz outen. Ich habe selber 17 Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Autor und Regisseur gearbeitet. Es gibt gute Gründe, warum ich da dann weggegangen bin und ich war erleichtert. Als ich weggegangen bin. Das nur vorneweg. Ja, ich bin schwer der Meinung, die Öffentlich-Rechtlichen müssen reformiert werden. Der ganze Aufbau der öffentlich-rechtlichen Sender entstammt aus Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Vorbild war übrigens das Stadttheater. Deswegen haben die einen Intendanten und einen Theaterdirektor, der heißt dann Fernsehdirektor, und einen Dramaturg, der heißt Redakteur. Ja. Und das waren ja damals ganz kleine Läden. Dann sind die gewachsen. Man hat aber diese Struktur des Stadttheaters einfach beibehalten. Und heute hat man Milliardenkonzerne, also der Sender in dem Bundesland, wo ich lebe, hat einen Etat von 1,9 Milliarden Euro, wird aber geführt wie die kleine Klitsche irgendwo in Bonn-Beuel oder so. Und das kann nicht sein, das sind nicht mehr Strukturen für heute international agierende Medienunternehmen, die mit Rechten handeln um den ganzen Globus herum, die Korrespondentennetze unterhalten auf allen Kontinenten. Ja, man braucht da andere Strukturen. Allerdings, diese Strukturen muss natürlich die Politik definieren und die drückt sich. Wenn Sie in der Metzgerei aufräumen wollen, fragen Sie ja auch nicht die Salami. Ja, und das gilt auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Man darf ja nicht darauf warten, dass die sich selber reformieren. Wie soll das denn gehen? Die haben einen gesetzlichen Auftrag, der ist festgeschrieben.
Das dürfen wir gar
nicht. Das müssen eben, den müssen die erfüllen. Man kann fragen, ob der wirklich erfüllt wird. Und da habe ich auch Fragen. Zum gesetzlichen Auftrag gehört nämlich zum Beispiel nicht nur Information. Unterhaltung ist auch gesetzlicher Auftrag. Das dürfen und müssen die machen. Aber zum Beispiel ist gesetzlicher Auftrag auch Kultur und Bildung. Ich wundere mich dann gerade über den einen oder anderen Politiker hier aus Ostdeutschland, wenn ich das mal so als Wessi sagen darf, der sagt, nee, also Rundfunkgebührenerhöhung, das machen wir jetzt aber nicht mehr mit. Ja? Das ist nicht deren Job. Deren Job ist zu sagen, wie sollen die es denn anders machen? Wo ändern wir denn was an diesem Auftrag, wenn er dann geändert werden soll? Wo ändern wir denn was an der Struktur? Und da gibt's ja noch nicht mal eine Diskussion. Dann holen sie sich irgendwelche Expertinnen und Experten, nennen das Zukunftsrat, die machen dann ein 200-Seiten-Buch, das wird dann einen Tag diskutiert und dann landet's wieder in der Ablage P wie Papierkorb. Ja, und so sind ja die meisten dieser Reformprozesse in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, im Sande verlaufen. Und das ist sehr schade. Ja, und wahrscheinlich ist es so, dass wir alle uns da mehr einmischen müssen. Wenn es die Politik nicht macht, müssen wir sagen, wie wir so ein Programm machen wollen, denn wir bezahlen es ja auch.
Das war aus dem Haus Dacherröden in Erfurt der politische Salon zum Thema Medienvertrauen. Es diskutierten mit mir und dem Publikum Melanie Haag vom ZDF-Landesstudio Thüringen, Gerlinde Sommer, Chefredakteurin der Thüringischen Landeszeitung und Professor Hector Harkötter von der Initiative Nachrichtenaufklärung. Noch einen schönen Abend und eine gute Nacht wünscht Ihnen Ulrich Böhme. ARD